Es gibt auch schon ein bisschen mehr. Es gibt zum Beispiel so einen grünen Koffer. Ja, da sind so ein paar Stationen drin und da kriegt man mal so Grundwissen vermittelt. Aber eigentlich wissen wir, dass das auch viel zu wenig ist, weil das ist ja eine wichtige Frage, so, ne? Gerade wenn man so im Jugendalter ist, wie gehe ich eigentlich mit Substanz um? Das betrifft natürlich nicht nur Kiffen, sondern es betrifft Alkohol. Und dafür braucht man ein bisschen Zeit, ja, dafür braucht man schon ein paar Tage so im Jahr eigentlich. Und das würden wir uns total wünschen, wenn das besser in den Unterricht so integriert ist.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Herzlich willkommen, ich bin Nele und ich interviewe Rüdiger Schmolke von Akzept e.V. Wir sprechen heute über seine Arbeit, das Cannabisgesetz und den generellen Umgang des Staats mit Drogen. Kannst du kurz erklären, was akzeptierende Drogenhilfe bedeutet?
Ja, akzeptierende Drogenhilfe bedeutet in einem Sätzchen, dass wir Menschen so annehmen mit allen ihren Drogenhabits sozusagen, ja, mit Konsummustern und so weiter, wie sie da sind und ihnen Hilfe anbieten, auch wenn sie weiter konsumieren wollen. Das ist so der Grundgedanke, dass wir es nicht daran festmachen, ob wir Leute unterstützen oder ihnen Hilfe anbieten, welche Ziele sie haben, weil früher war das so in der Drogenhilfe, ja, über viele Jahre war es eigentlich nur möglich, dass man Beratungsgespräche gekriegt hat und auch, ja, ist zum Teil bis heute so, aber ja, also früher war es ganz strikt so, dass man nur so Hilfe gekriegt hat, auch Therapieangebote und so, wenn man wirklich bereit war, abstinent zu werden. Und dagegen hat sich so ein bisschen die akzeptierende Drogenarbeit gebildet. Und ja, unser Menschenbild ist halt sehr so vom Humanismus geprägt, ne? Dass wir eben sagen, wir nehmen Menschen erstmal so an, wie sie sind, ja, mit allen ihren Problemen.
Und wie macht der Verein das?
Also der Akzept-Bundesverband, der macht vor allen Dingen viele Veranstaltungen, erzählt viel, verbindet Leute, die in der Drogenhilfe arbeiten. Und die Vereine in der, also die Mitgliedsorganisationen von Akzept, die bieten viele niedrigschwellige Angebote an, zum Beispiel, indem sie Menschen Hilfe anbieten, sowas wie eine Aufenthaltsmöglichkeit, eine Beratungsmöglichkeit, auch die Möglichkeit, auf Toilette gehen zu können, duschen zu können, saubere Klamotten zu kriegen, natürlich auch in Vermittlungen zum Beispiel zu kommen, zu weitergehenden Hilfen. Ne? Das kann längere Beratung sein oder es können auch therapeutische Angebote sein. Es gibt Streetwork-Angebote, ja, wo Leute dann rausgehen, ne, mit einer kleinen Messenger-Tasche und ganz viele Safer-Use-Materialien verteilen und mit Leuten ins Gespräch kommen, saubere Spritzen zum Beispiel auch verteilen. Es gibt ganz viele Beratungsstellen, die eben auf einem bestimmten, ja, Menschenbild beruhend beraten, sage ich mal, eben das der Akzeptanz, ne? Also dass sie eben sagen, okay, du bestimmst hier eigentlich die Ziele, ja, in deiner Beratung, das ist uns wichtig, so. Klar, akzeptieren wir nicht alles, also wenn Leute sich, ne, also wenn Leute sich irgendwie diskriminierend benehmen und so, ja, dann gibt es natürlich auch für uns Grenzen, ist ja klar, oder gewaltvoll. Aber grundsätzlich akzeptieren wir Menschen erstmal so, wie sie sind und sie können sich ihre Ziele selber setzen und sie brauchen auch nicht gleich aufhören zu konsumieren und so, sondern wir wollen sie unterstützen, so ihren Weg zu finden und sie zu stabilisieren. Dann ist ein ganz großes Thema auch bei uns Substitution. Also, dass Leute, die Opiate nehmen, die können so Arzneimittel kriegen, ne, im Rahmen einer Behandlung beim Arzt, die Entzugssymptome nehmen. Das heißt, das sind dann Substanzen, die länger anhalten und dann brauchen sie kein Heroin mehr nehmen, ja, sich zu kaufen, sowas. Und darüber hinaus gibt es auch noch ganz viele spezielle Angebote. So. Aber das ist erstmal so, was so ein bisschen typisch ist für unsere Angebote.
Also das heißt, es richtet sich eher an den Konsumenten und sie machen so alternative Vorschläge für Drogenpolitik, aber es geht vor allem darum, sich den Menschen zu nähern und nicht den Staat irgendwie zu beeinflussen.
Ja, genau. Also ja, klar. Also wir versuchen, bedürfnisgerechte Angebote zu machen, ne, die wirklich dort ansetzen, wo die Menschen am dollsten Hilfe brauchen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir sie gesundheitlich auch stabilisieren können, ne? Und dafür müssen sie nicht abstinent sein oder ja, nicht unbedingt zumindest, sondern wir machen eben viele Angebote in diese Richtung. Und drogenpolitisch sind wir natürlich auch sehr aktiv, weil wir immer wieder Positionspapiere verfassen, ja, und auch Fachtagungen durchführen und sowas.
Und wie würdest du die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland verändern?
Wie würde ich sie verändern? Also, wenn ich 3 Wünsche frei habe. Also, Der Akzept-Bundesverband hat sich immer dafür eingesetzt, dass als erstes mal die Kriminalisierung von drogengebrauchenden Menschen gestoppt werden muss. Wir haben eine ganz dolle Ungleichbehandlung in Deutschland, in eigentlich allen westlichen Staaten oder in allen Staaten fast, was einerseits so anerkannte Rauschdrogen ja, angeht, Alkohol als allererstes, ne? Zigaretten rauchen auch. Ja, aber es gibt ja auch viele andere Substanzen, die eigentlich Drogen sind, ja, aber die so ärztlich zum Beispiel vergeben werden können und so und die so legal heißen, ja, legale Drogen oder so gelabelt werden. Und dann gibt es eben die gebannten Substanzen sozusagen, ne, die, an die man nur ganz schwer auch im Behandlungsbereich kommt und die ganz viele so illegal auch gehandelt werden. Und was gar nicht geht sozusagen aus unserer Sicht ist, dass Menschen bestraft werden dafür, dass sie diese Substanzen nehmen und es ihnen, also, ne, dass es ihnen, obwohl es ihnen verboten ist. So, das ist also erstmal das, das Wichtigste für uns, dass Leute nicht in Knast kommen, sich nicht überschulden, nicht ihre Arbeit verlieren und sowas, ja, weil sie solche Substanzen nehmen. Und ja, damit verbindet sich ja auch dann schon der nächste Schritt wäre dann eigentlich, dass es so eine vernünftige Gleichstellung gibt, ne, dieser Substanzen, dass man sagt, Mensch, wir wollen eigentlich, ja, so ähnlich alle Substanzen zumindest behandeln, ja, dass, ne, dass man nicht sagt, irgendwie im Supermarkt kann man sich, also für 3 Euro kann man sich irgendwie Spirituosen kaufen, ja, das ganze Regal steht voll und auf der anderen Seite, ja, müssen Leute quasi schon, also müssen ja kriminell werden, wenn sie sich mit Substanzen wie Heroin oder Kokain oder sowas versorgen wollen. So, das ist so eine Ungleichbehandlung. Und daran wollen wir arbeiten, dass das aufgelöst wird. Und natürlich geht es dann im zweiten Ding oder das zweite Standbein sozusagen, ja, das, was wir auch praktisch ja schon ganz viel machen, ist ganz konkret Unterstützung anbieten und zwar bedürfnisgerecht. Nicht so, dass die Leute ganz viele Schwellen überschreiten müssen, dass wenn sie sprachliche Probleme haben, wenn sie ja, hygienische Probleme haben und so weiter, dass sie dann nicht angenommen werden, zum Beispiel bei bestimmten, ne, Angeboten, die eigentlich als Hilfe da sind.
Und Entkriminalisierung bedeutet dann aber nicht Legalisierung, oder? Das ist nicht gleichzusetzen.
Naja, es ist so ein bisschen so eine erste Stufe vielleicht dahin. Ne? Also Entkriminalisierung würde man eigentlich sagen, heißt erstmal die Strafen, ne, müssen drastisch runtergefahren werden oder aufgehoben werden. Das macht man ja jetzt gerade so bei Cannabis. Ne? Also bei Cannabis ist es sogar so ein Zwischenmodell. Also da ist es jetzt eigentlich Erwachsenen dann wirklich erlaubt, ne? Bis zu so einer gewissen Menge darfst du bei dir haben. So, ne? Und da interessiert uns auch nicht, woher das kommt. So. Und genau, und dann ist man da tatsächlich auch eingestiegen so in Legalisierung. Das wäre dann so der nächste Schritt. Legalisierung hieße ja, dass man kann das dann auch wirklich legal irgendwo erwerben. So, und da sind wir natürlich bei den meisten Substanzen aber noch sehr weit von entfernt. Und das ist natürlich auch ein bisschen, also da gibt es jetzt nicht so die tollen Modelle, ne? Wo soll man das Heroin kaufen können? Also es gibt Modelle, auf jeden Fall, aber es gibt noch nichts Erprobtes. So, es gibt eigentlich sehr tolle Modelle darüber. Warum sollte man das nicht in der Apotheke nach einem Beratungsgespräch kaufen können? So, aber natürlich gibt es auch ganz viele auch berechtigte Bedenken. Ja, es soll ja nicht jeder, ne, an jeder Ecke irgendwie ja, Werbung gemacht werden für Substanzen, die auch, ja, also tatsächlich auch ein besonderes Risikoprofil haben, wie wir dann gerne sagen, ne? Also wo man tatsächlich sehr gutes Vorwissen haben muss, bevor man die nimmt, ne, damit es nicht gefährlich wird.
Du hast schon angesprochen, mit dem Cannabis-Gesetz ist ja der Besitz, der Anbau und der Konsum legal. Hättest du das Gesetz auch so gestaltet und hast du Verbesserungsvorschläge?
Oh ja, also das ist eine sehr große Frage. Grundsätzlich hätte ich das Gesetz, also finde ich den Weg, dieses Gesetz so aufzusetzen, ja, oder damit zu beginnen, finde ich eigentlich ganz gut. So, weil das Besondere ist ja, man hat sich ja dazu entschlossen, dass der erste Schritt jetzt erstmal sein soll, okay, du kannst das wirklich selber für dich anbauen. Ne? Also die Erwachsenen natürlich nur, ja, und man muss das auch natürlich vor Jugendlichen dann, ne, schützen und so. Aber das ist sehr limitiert, ne? Man darf ja nur 3 Pflanzen haben. Und dann gibt es ja diese Cannabis-Clubs, ne, oder Anbauvereinigungen. Und da darf man zusammen mit anderen anbauen. Und die müssen aber Non-Profit sein. Also gemeinnützig, ne? Das heißt, die sind ja, die dürfen kein dürfen nicht gewinnorientiert sein. Und das finde ich erstmal ein sehr gutes Modell. So. Allerdings ist es so, erstens muss das natürlich alles auch irgendwie passabel gestrickt sein, sage ich jetzt mal. Was wir jetzt sehen, ist halt, dass diese Non-Profit-Clubs so, dass sich viele von denen gründen, aber viele wirklich Bedenken haben, ob sie bei diesen ganzen Hürden, auch so gesetzlichen Hürden, die sie haben, ob sie da eigentlich vernünftig auch wirtschaftlich agieren können. So. Das ist zum Beispiel so ein Problem. Ja? Also da gibt es viele Regelungen, die wir für nicht gut halten. So. Und das andere ist, auch wenn ich jetzt Mitglied werde in so einem Cannabis-Club, ja, also die Möglichkeit gibt es grundsätzlich, aber die wird es nicht für alle geben. Und die gibt es natürlich sowieso nicht für die Jugendlichen, das ist auch so gewollt, aber auch für viele Erwachsene gibt es eigentlich keine gute Möglichkeit, ne, keine niedrigschwellige Möglichkeit, Cannabis zu erwerben. So. Und das ist eigentlich ja jetzt versprochen, ja, dass das auch nochmal gestartet wird, aber das ist bisher überhaupt nicht umgesetzt und es ist gerade auch so ein bisschen unklar, wie weit kommt diese Bundesregierung noch damit. Und das hätte viel früher geschehen müssen, dass man jetzt so, in der Schweiz gibt es das zum Beispiel schon, ne, dass man in jeder größeren Stadt jetzt so eine Abgabestelle hat, ne, die dann auch wieder nicht gewinnorientiert ist, aber wo man dann halt sich registrieren lassen können kann und wo man dann eine gewisse Menge dann auch so ähnlich wie eine Apotheke dann erwerben kann. Und das ist was, was total fehlt und was jetzt auch so eine Fehlstricken war. Ne? Also es war nicht gut gemacht, dass es so lange gedauert hat, bis dieses Gesetz kam.
Also einfach vereinfachen und auch den Erwerb vereinfachen.
Könnte man so sagen, genau.
Mit dem Gesetz sollen auch Präventions- und Beratungsangebote gestärkt werden. Das ist aber noch nicht konkretisiert. Was könntest du dir darunter dann vorstellen oder was würdest du dir wünschen?
Ja, also zum einen gibt es, was schon sehr konkret ist, jeder Club muss so einen Präventionsbeauftragten oder eine Präventionsbeauftragte benennen und die muss auch geschult werden. Aber das wird was sehr low level sein, sag ich jetzt mal. Ja, also, ne, das sind nur ein paar Stunden sozusagen, so zwei Tage oder so, wo man dann so eine Schulung mal kriegt. Und das finde ich erstmal ganz gut, ne? So, dass die dann so mit einer örtlichen Suchtberatungsstelle und noch mit ein paar Leuten, die wirklich so die Pflanzen und die pharmakologisch das gut auskennen, sich gut auskennen oder besonders gut auskennen, dass die dann so mal geschult werden, damit die dann auch mit den Mitgliedern gut, also die beraten können, ne? Und gut ins Gespräch kommen können darüber, ne? Wann ist eigentlich so ein bisschen zu viel oder was kann ich eigentlich machen, ne? Wo kann ich eigentlich Unterstützung bringen, wenn ich merke, oh, ich schaffe das nicht, meinen Konsum so zu kontrollieren oder ne, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jetzt meine Jugendlichen im Haushalt kiffen, ne, oder kiffen wollen und so. Ne? Also das finde ich alles ganz gut und das ist auch schon konkretisiert und ja, das wird auch laufen. So. Aber das andere ist, dass wir ja, ich arbeite ja auch in der professionellen Suchthilfe oder Drogenarbeit. Und da haben wir viel zu wenig Möglichkeiten, auch tatsächlich nach draußen zu gehen. Und viele Leute, die ja jetzt schon mit Kiffen konfrontiert werden, und es betrifft ja auch viele Jugendliche, ne? Viele Jugendliche probieren ja oder kiffen auch schon regelmäßig oder so. Und da haben wir eigentlich insgesamt noch viel zu wenig Möglichkeit, die dann auch gut zu beraten. Es gibt sowas wie Cannabisprävention an Schulen, das gibt es auch immer mehr. Aber das ist überhaupt nicht ausreichend eigentlich, um da tatsächlich einen guten Job zu machen. Und das müsste viel besser gemacht werden.
Also man sollte auf jeden Fall schon früh an Jugendliche appellieren.
Also es müsste auf jeden Fall Standard sein, ne? Dass es einem auch nicht nur die Polizei kommt jetzt mal für ein Stündchen und sagt einem, ne, was da alles für Strafen drohen. Oder es kommt mal, weiß ich nicht, die Schulsozialarbeiterin klärt jetzt mal auf, ja, dass Kiffen hier verboten ist. Aber wenn man Probleme hat, dann kann man sich da und da hinwenden. Ne, so, also sowas läuft ganz viel an Schulen. Es gibt auch schon ein bisschen mehr. Es gibt zum Beispiel so einen grünen Koffer. Ja, da sind so ein paar Stationen drin. Und da wird man so ein bisschen, ja, kriegt man mal so Grundwissen vermittelt. Aber eigentlich wissen wir, dass das auch viel zu wenig ist, weil das ist ja eine wichtige Frage, so, ne? Gerade wenn man so im Jugendalter ist, wie gehe ich eigentlich mit Substanzen an, um? Das betrifft natürlich nicht nur Kiffen, sondern es betrifft Alkohol, das betrifft auch, ja, alkoholisierte Freunde, wie verhalte ich mich in verschiedenen Settings, ne? Private Partys, Stadtfeste, aber auch, ja, wenn so privat getrunken wird und so weiter, ne? Oder gekifft wird. Und dafür braucht man ein bisschen Zeit, ja, dafür braucht man schon ein paar Tage, so im Jahr eigentlich. Und das würden wir uns total wünschen, wenn das besser in den Unterricht so integriert ist.
Und denkst du, dass jetzt mehr Jugendliche konsumieren würden, nachdem es legal ist? Also, dass der Konsum ansteigt?
Also, das ist natürlich immer ganz schwer, in die Zukunft zu schauen, so, ne, die Kristallkugel. Bei dem, wie es jetzt gerade gemacht ist, denke ich, gibt es eigentlich gar keine Gründe anzunehmen, dass das jetzt einen Effekt hat auf Jugendliche, ja, weil die schneller an Cannabis kommen oder sowas. Also, oder kaum, ja, sagen wir mal so. Klar, es wird natürlich auch Jugendliche geben, die ernten dann irgendwie vom Nachbar aus Nachbarsgarten oder irgendwie sowas. Aber wir wissen, das ist ja bisher auch schon so, dass wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, so 15, 16 und in so einer Metropolregion wohnt, dann weiß man, woher man Cannabis kriegt. Ja? Und jeder oder jede kennt auch kiffende Freunde schon und sowas. Ne? Also die Verfügbarkeit ist sowieso schon da. Und es ist ja so, dass das Cannabis wird jetzt auch nicht massenhaft an jeder Straßenecke und sowas sein. So, ne? Es gibt so kleine Bedenken schon, weil die Polizei jetzt sagt, gut, aber das kann ja jetzt jeder mit 25 Gramm Cannabis an der Ecke stehen. So, ja, das stimmt auch. Ne? Da hat die Polizei erstmal keinen Zugriff. Aber der Verkauf oder die Weitergabe an Jugendliche, der wird sogar jetzt härter bestraft als zuvor. So. Also, ich würde sagen, nein, zumal es ja auch keine Werbung gibt, ja, für das Zeug. Und man auch als Jugendlicher jetzt nicht, ne, irgendwie in diesen Cannabis-Club da irgendwie einfach reinlatschen kann und so weiter. Das ist eher so in Amerika das Ding gewesen oder in einigen Bundesstaaten in Amerika, dass dann so aggressiv das beworben würde. Aber auf der anderen Seite, wenn Kiffen wieder im Trend ist, dann ist Kiffen im Trend. So, das ist eigentlich unabhängig davon, kann es trotzdem jetzt ja zu mehr Verbreitung zwischenzeitlich kommen, so von Probierkonsum zum Beispiel und so. Und wenn ich das noch dazu sagen kann, aber also das eine ist ja immer, haben jetzt mehr Jugendliche schon mal Cannabis probiert. So, eigentlich ist das jetzt so, also in den letzten Jahren gab es ja wieder eine ziemlich starke Zunahme, ne, auch vor der Legalisierung jetzt. Das ist meistens aber nicht so das Problem. Also im Einzelfall kann das richtig doof sein, so, ne, man muss sich schon schlau machen, ja, weil man da psychische Probleme auch entwickeln kann, so. Aber es kommt eigentlich sehr selten vor, dass man jetzt vom sporadischen Kiffen, ne, ein paar Mal gekifft oder so, tatsächlich Probleme kriegt. Das Problem ist eher, wenn ich in diesen regelmäßigen und dauerhaften Konsum einsteige. Ne? Und das verändert sich auch in den letzten Jahren eigentlich noch nicht so stark. Also das sehen wir eigentlich bisher nicht.
Okay. Wo siehst du die größten Gefahren für Jugendlichen aktuell, wenn es jetzt vielleicht nicht Cannabiskonsum ist?
Wenn es nicht Cannabiskonsum ist? Also du meinst aber in Bezug auf Substanzen?
Ja, genau.
Also wir haben einen längeren Trend jetzt schon in den letzten Jahren, also es ist wirklich das Aktuellste, würde ich jetzt mal sagen, ist schon, dass so starke Beruhigungsmittel zunehmend auch unter Jugendlichen eingenommen werden. Also wir hatten eine Phase so in den 90er Jahren, da sind so ganz viel Stimulantien genommen worden und die gibt es natürlich auch ja, für Jugendliche ja auch schon ne, ja, relativ viel so verfügbar, sowas wie Speed oder Kokain. Kokain verbreitet sich auch immer mehr, wird auch unterschätzt von vielen, ne, dass man dadurch starke Probleme auch so auf Dauer entwickeln kann. Aber jetzt so in den letzten Jahren hat, also was uns besonders bewegt, ist, dass wir so, das hat auch mit Rap und Hip-Hop-Kultur zu tun, so als Treiber, ne, so ein bisschen. Und es hat sich sehr stark so in eurer Generation verbreitet, dass so Benzos eingenommen werden, sowas wie Xanax oder auch Xennies genannt, ne? Ja, und ähnliche Stoffe oder eben auch so Opioide wie Tilidin, so, ja, oder Lean. Und das macht uns besondere Sorgen, weil vor allen Dingen bei den Opiaten das tatsächlich bedrohlich sein kann. Ja, wenn man es mischt zum Beispiel, wenn man nicht gut Bescheid weiß und das zusammen mit Alkohol nimmt, dann kann es wirklich dramatisch werden. Da gibt es auch ja, zunehmende Todesfälle. Und viele unterschätzen auch total das Risiko, abhängig zu werden. Und man wird stark körperlich abhängig auch von diesen Substanzen. So, und ja, das ist eigentlich so das, was uns am meisten gerade bewegt. So, wie kriegen wir das besser kommuniziert so in die jugendliche Community rein? Dass man sich da gut schlau machen muss, bevor man sowas konsumiert.
Ja, also ich muss auch jetzt an meine Schulzeit zurückdenken. Wir haben nie Aufklärung über andere Sachen als Alkohol und vielleicht Cannabis bekommen, aber irgendwie härtere Drogen war tabu quasi.
Ja. Ja, genau. Es gibt nach wie vor so eine ziemlich verbreitete Angst auch, dass man, wenn man die Sachen thematisiert, dass man sie dann noch attraktiver macht, ne? Weil man ja so ein bisschen so ein Buzzword irgendwie auch benutzt und so Xennies und so. Also man muss da auch ein bisschen aufpassen in der Kommunikation, dass man nicht irgendwie, ne, alarmistisch so, ja, man latscht in die Klasse rein und sagt, so, alle nehmen jetzt hier Xennies, also alle, ich weiß, dass alle Xennies nehmen, ja, irgendwie, und das ist ganz schlimm und lasst das bloß und so weiter, ne? Also wenn man nicht eine, wir nennen das so Risikokommunikation macht, ja. Also wenn man nicht wirklich da reingeht, was heißt denn das jetzt, ja, so, ne? Worum geht es da eigentlich? Warum, ne? Ist es, wollen wir das thematisieren? Was gibt es für Strategien, wo man auch Probleme vermeidet und damit man selber zu so einem, ja, zu so einer Risikoeinschätzung kommt, ne? Weil wenn was interessant ist, dann macht man es manchmal einfach, ne? So als Jugendlicher, ja. Oder wenn die ganzen Freundinnen und Freunde und so, ne, und dann gehen da irgendwie Pillen rum und die alle sagen, ja, ey, ja, das ist irgendwie total abgefahren oder musst du machen, so ist voll lustig, so dann ist das natürlich schlecht, ne? So als Ausgangssituation. Und was wir machen wollen, ist, dass wir tatsächlich so eine, ja, so eine gute Info geben. Und das braucht so ein bisschen Zeit und das braucht auch ein bisschen Methoden, ne? Um tatsächlich so zu gucken, okay, komm, wir gucken uns mal so ein Fallbeispiel an. Was wisst ihr überhaupt darüber? Und sich das so ein bisschen anzueignen, das Grundwissen. Und das fehlt bei diesen Substanzen bisher ganz schön doll.
Und im alternativen Drogenbericht 2023 wird ja eher das Ding mit Vapes und Lachgas kritisiert und dass die nicht reguliert werden. Ist das jetzt problematischer oder die anderen härteren Drogen und was könnte man da ändern?
Ja, das ist so ein bisschen so der Äpfel-Birnen-Vergleich, ne? Man kann natürlich immer, also man kann das versuchen. Es gibt auch so Studien darüber und so, wo man mal so Drogen in ihrem, ne, in ihrem Risiko bewertet oder gegenüberstellt. Es kommt natürlich viel mehr nochmal darauf an, wie nimmt man das, wie regelmäßig nimmt man das, wird man da dann von abhängig, so dass es nochmal, ne, dass man nochmal mehr auch meistens konsumiert oder über eine lange Zeit oder gibt es dann dramatische gesundheitliche Probleme, ne, die entstehen. Und beim Rauchen zum Beispiel, also es gibt ja neben den Vapes, gibt es ja auch jetzt ganz viel auch so Tabakzigaretten, ne? Also es kommt ja auch wieder auf. Ist zum Beispiel extrem gesundheitsschädlich, ne? Weiß im Prinzip auch jeder, aber es ist nicht jedem so gleich bewusst, ne? So. Also wie ne, Tabakrauchen einfach extrem schädigend für die Lunge und da macht am meisten Gesundheitsschäden und deshalb sterben ja auch nach wie vor so wahnsinnig viele Leute daran, ne? Alkohol kommt als zweites auf jeden Fall, so was die Verbreitung angeht und dann die Langzeitschäden, ja? So, und jetzt haben wir aber natürlich so neuere Produkte oder irgendwie so Produkte, die so trenden. Vapen ist viel, viel geringer von der Gesundheitsschädigung als Zigarettenrauchen. Aber es ist natürlich auch nicht toll, was zu rauchen und sich so in die Lungenkapillaren reinzubraten, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen, wenn man das über lange Zeit macht, ne? Das heißt, wenn man den Absprung auch wieder schnell schafft, so, dann ist der Körper wieder gut regenerierbar. Aber wenn man in hohem Maße dauerhaft raucht und das über Jahre, so, dann ist es natürlich, nimmt einfach die, ja, diese Chance zu, dass man dann seine Lunge einfach extrem schädigt, ne? So. Und insofern, ja, das ist mit dem Vapen ist es so ein Zwischending, sage ich jetzt mal, ja. Also es wird auf der einen Seite wird es ja sehr übertrieben jetzt, sage ich jetzt mal, was die Gefahren anbelangt, weil es wird so mit Zigaretten gleichgesetzt. Das ist es nicht. Aber es ist eine scheiß Idee. Also könnte man nur mal sagen, mit Vapen, ne, anzufangen. Und vor allen Dingen, wenn man merkt, boah, das ist jetzt nicht nur so ein Freizeitkonsum und das ist vielleicht so eine Phase, ne, von 1, 2, 3 Jahren, wo ich das mal ab und zu mache, dann, na, würde ich eigentlich auch sagen, Mensch, das ist wirklich also schon extrem schädigend, so, ne, im Vergleich zu anderen Sachen, ja, die man machen kann. Okay, und ganz kurz nochmal zu dem Lachgas. Also Lachgas ist, wenn man es ganz sporadisch einnimmt, fast ungefährlich, muss man sagen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie aufs Pflaster knallt, weil man da ganz stark Kreislaufprobleme kriegen kann, ne?
Was heißt sporadisch? Alle paar
Ja.
Wochen oder
Ja, zum Beispiel, wenn man das alle paar Wochen mal nimmt und auch jetzt nicht, also vielleicht einen Luftballon nimmt, ne, und den ja langsam sozusagen nimmt, dann ist es eher so, dass es in den allermeisten Fällen ist das völlig unschädlich für den Körper, ne? Also wie gesagt, ist was anderes. Es gibt jetzt auch schräge TikTok-Challenges, wo Leute dann auf dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto fahren, auf Lachgas und so. Das geht natürlich gar nicht, ja, oder eben auch Man muss eben wissen, wie man es nimmt, ne? Weil viele sind überrascht, wie dann doch der Kreislauf ja, wegsackt. Ne? Oder auch, es kann auch sein, dass man sich erbrechen muss und so weiter. Das darf man alles nicht unterschätzen. So. Aber wenn man sowas beachtet, ist es erstmal schadfrei. Allerdings ist es so, wenn ich das auf Dauer gebrauche, ja, in großen Mengen, so an einem Abend und vor allen Dingen, wenn ich das dann über eine längere Zeit mache, da gibt es, kann es dann eben zu dramatischen Schäden kommen. Und die sind zum Teil auch nicht regenerierbar. So. Also so Nervenschäden sind das. Davon sind auch bestimmte Untergruppen besonders betroffen, ne, die so einen Vitamin B-Mangel haben. Es ist einfach ein viel, viel höheres Risiko und das kann dann wirklich auch dramatisch sein. Und es gibt dann auch jetzt zunehmend diese Fälle, ne, die dann im Krankenhaus auflaufen und wo die Ärztin sagen müssen, das wissen wir nicht, ob wir das wieder hinkriegen. So, ne? Wenn man direkt reagiert, hat man sogar Möglichkeiten. Also die Botschaft ist, wie in den meisten Fällen, auch wenn man was ja ab und zu gebraucht und wenn man die Sicherheitsregeln, sage ich jetzt mal so, verkürzt dabei beachtet, dann kann das auch gut gelingen, ja, dass man da eigentlich schadfrei rausgeht. So, das in den meisten Fällen ist das so. Aber beim Lachgas wird das natürlich ganz viel jetzt auch nicht getan. Und dann hauen sich halt Leute einen Abend nach Abend dann halt diese riesen Ampullen rein. Und das kann dann wirklich gefährlich werden.
Also grundsätzlich wäre einfach Aufklärung wichtig, um zu wissen, wie kann geregelter Konsum aussehen?
Auf jeden Fall. Also bei Lachgas haben wir jetzt, ne, hängen wir hinterher. Ja, weil es sich so rasend schnell verbreitet hat. Ne? Die Kommunikation darüber ist jetzt nicht gut. Ne? Und viele, ja, man kauft das so aus dem Späti. Ne? Da, ja, die Verkäuferinnen da, die wissen zum Teil ja auch nicht so richtig, was das ist. Ne? Oder wissen auch nicht so richtig Bescheid. Das ist nicht das Gleiche wie, ne, wenn man das irgendwie, wenn das mit einer Beratung verbunden wäre. Aber wofür wir uns natürlich auch einsetzen, wäre zum Beispiel, dass das gar nicht so als Party-Pack verkauft wird, sondern, ja, dass das so ein Plain Packaging zum Beispiel sein könnte, ne? Also dass man da nicht irgendwie das so aggressiv bewerben kann als Partyprodukt, sondern dass man halt weiß, okay, das ist ein Industrieprodukt und das ist eigentlich nicht zur Einnahme gedacht. Und das verändert zum Beispiel schon mal was. Ne? Oder es könnte, also müsste eigentlich sein, dass auf jedem Flyer, auf jeder Ampulle oder jedem Container sozusagen, müsste eigentlich so ein Gebrauchshinweis drauf sein. Ne? Das will die Industrie natürlich nicht, weil damit würde man dann ja auch raufhauen, okay, es kann zu Nervenschädigungen kommen. Ne? Sie sind bisher auch nicht dazu verpflichtet, weil es eben als Industrieprodukt so gehandelt wird. Aber das wären so Ideen, die wir uns eigentlich wünschen würden. Ne? Wenn man weiß, das wird auch von Menschen verzehrt, und das wird zu Rauschzwecken eingenommen, dann muss standardmäßig eigentlich auch so ein Safer-Use-Hinweis darin sein.
Okay, und jetzt noch eine abschließende Frage. Was muss humane Drogenpolitik leisten, in ganz wenigen Sätzen erklärt?
Also humane Drogenpolitik muss empathisch mit jedem Hilfesuchenden oder jedem Menschen eigentlich umgehen, ja. Das darf sie nicht verlieren, auch wenn Leute sich mal nicht gegen die Regeln verstoßen oder sich nicht besonders toll benehmen, ja, oder aggressiv sind und so weiter, dann wollen wir trotzdem zugewandt bleiben. So, also wir wollen Unterstützungsangebote machen, die den Leuten auch zugutekommen.
Salon 5.
Dann danke ich dir.
Das war eine schwierige Aufgabe am Ende.
Ja, dann danke ich dir für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Wir haben heute von Rüdiger Schmolke von Accept e.V. gehört, welche Vorteile eine offene Drogenpolitik haben könnte und was man braucht, um Konsumierende gut zu unterstützen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.